Lisa,
Ja.
wie findest du eigentlich Menschengruppen?
Ist eine kleine Definitionsfrage mal wieder. Ich würde insgesamt sagen, dass ich mich in Gruppen ganz oft komischerweise wohler fühle als mit Einzelmenschen. Das liegt so ein bisschen an meiner Angststörung. Aber dann wiederum sowas wie Konzerte oder so riesige Veranstaltungen finde ich dann wieder total unangenehm. Also wenn eine Gruppe jetzt ist so 10 Leute maximal, finde ich das irgendwie angenehm, weil ich dann immer so das Gefühl habe, ich kann so ein bisschen in der Menge verschwinden oder ich muss halt nicht irgendwie alles regeln, sondern ich kann einfach irgendwie da sein und existieren und muss halt nicht den Alleinunterhalter spielen. Und dann so ab Schulklassengröße ist es bei mir dann eigentlich schon wieder anstrengend und doll und viel und halt so diese klassische Reizüberflutung, glaube ich. Aber irgendwo so dazwischen ist meine Wohlfühlgruppengröße. Ja. Wie ist es bei
Das heißt,
dir?
du hast eine Wohlfühlgruppengröße.
Ja, also ja gut, als Mensch, der halt am allerliebsten auf der Welt alleine ist, ist es natürlich so, dass meine liebste Wohlfühlgruppengröße ich und meine Hunde und mein Freund sind als Vierergruppe. Aber ich würde sagen, wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich so Gruppen mit 6 Leuten ist meine Wohlfühlgruppengröße, um mich wohlzufühlen, um so ein bisschen verschwinden zu können, um so ein bisschen unauffällig sein zu können und was mich aber noch nicht total krass überfordert irgendwie. Ja.
Ja, also bei mir ist es kompliziert, habe ich das Gefühl. Also bei mir, ich habe das Gefühl, dass so der Disclaimer, ja, also es kommt ein bisschen auf dieses drauf an und dann, wenn es dann so ist und kommt drauf an, wer und so. Das werde ich jetzt, glaube ich, sehr oft noch sagen in dieser Podcast-Folge. Ganz grob kommt es natürlich erstmal drauf an, wie groß ist die Gruppe und wer ist Teil dieser Gruppe? Ich würde sagen, mein allerliebstes Setting ist auch ich und mein Freund. Aber kurz danach kommt, glaube ich, 4 Leute und die mag ich alle richtig gerne und kenne sie. Also ich habe zum Beispiel so eine Vierergruppe, also inklusive mir 4, von alten Schulfreundinnen und wir verreisen immer einmal im Jahr und das ist für mich halt super entspannt, super schön. Da habe ich nicht das Gefühl, dass ich überfordert bin. Es liegt natürlich auch daran, dass die einfach furchtbar liebe Menschen sind und zum Beispiel auch total viel Verständnis dafür haben, wenn man sich mal zurückzieht oder so, was ja bei mir auch eine Sache ist, die schnell mal passieren muss. Aber insgesamt 4 Leute finde, also abgesehen von mir, 3 Leute finde ich sehr gut zu handeln. Wenn es mehr sind, wird es schon schwieriger bei mir, muss ich ehrlich sagen.
Das finde ich total spannend, auch dass du gesagt hast, dass du die dann alle super gerne magst, weil ich habe immer in jeder Gruppe eine Bezugsperson. Also eine Person, die so, wo ich immer gucke, wo ist die gerade, was macht die gerade, was redet die gerade. Und wenn ich alle mögen würde, hätte ich halt, oder alle gleich doll mögen würde, hätte ich halt schon wieder das Problem, dass ich dann denken würde, wie werde ich allen gleichzeitig gerecht, weil das ist halt immer so irgendwie mein Wunsch, so in solchen Settings. Ich denke da gerade so an mein Stricktreff, ne? Also das ist ja so die Gruppe, die so mit am größten ist, die ich so privat treffe. Das waren beim ersten Mal, glaube ich, 10 oder 11 Leute. Und das fand ich mega angenehm, weil, also es klingt jetzt blöd, aber weil die mir erstmal alle egal waren, ne? Also erstmal kannte ich die ja nicht. Fand das aber mega angenehm irgendwie, weil so jeder sein Ding erzählt hat und eigentlich letztendlich niemand kannte da irgendwen. Ich glaube auch niemand wollte so richtig jemanden beeindrucken. Aber ich habe dann relativ schnell so eine Bezugsperson für mich rauskristallisiert und dann war es mir auch egal, ob das dann beim nächsten Mal 5 Leute waren, 6 Leute, 8 Leute. Also das ist dann egal, wer da noch dabei ist, sondern es geht immer darum, dass dann halt eine Person dabei ist, wo ich so ein bisschen gucken kann und ein bisschen mich so dranhängen kann, habe ich das Gefühl. Und wenn ich gar nicht weiß, was ich machen soll, dann kann ich mich halt mit der einen Person unterhalten. Und ich war zum Beispiel letztes Jahr auf einem Event, auf so einem Influencer-Event, und das war für mich ja total untypisch, sowas zu machen. Und da kannte ich auch niemanden außer eine Person. Also die kannte ich vorher von Social Media, die habe ich auch noch nie gesehen. Und ich habe mich ein bisschen dumm gefühlt, weil ich die ganze Zeit der wie so eine kleine Ente hinterhergedackelt bin und immer geguckt habe, so geht die gerade aufs Klo, holt die sich gerade was zu trinken, läuft die irgendwo hin, unterhält die sich gerade mit irgendwem und ich immer so aus der Ferne dann so beobachtet habe, was macht die jetzt gerade, weil ich dann immer so diesen Einbezugspunkt brauche irgendwie. Und dann ist es halt irgendwie, glaube ich, fast egal. Also wie gesagt, jetzt nicht unbedingt Weihnachtsmarkt oder Konzert oder Festival oder so, aber so grundsätzlich. Eigentlich, ich glaube, das ist dann eigentlich nur eine Zweiergruppe innerhalb einer größeren Gruppe.
Also das mit der Bezugsperson kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn es ansonsten eine Gruppe von Menschen ist, wo ich die Leute nicht kenne. Da ist mir das auch zum Beispiel super wichtig, also irgendwie, wenn eine Freundin von mir einen Geburtstag feiert und ich kenne dann niemanden, dann würde ich da erstens niemals alleine hingehen und zweitens ist es auch dann so, wenn Tobi mitkommt, dass ich dann auch die ganze Zeit an ihm dranhänge und ihm auch vorher sage, ja, geh bitte nicht weg, bleib bitte bei mir, unterhalte dich bitte nicht alleine mit anderen Leuten. Was natürlich auch irgendwie ein bisschen Druck aufbaut. Also ich weiß nicht, ob du diesen Druck dann auch aufbaust. Ich baue den auf jeden Fall bei Tobi sehr stark auf. Ich weiß nicht, ob ich das bei anderen auch machen würde. Aber ich kenne diese eine Person als Anker und Sicherheit zu haben. Wenn ich das Gefühl habe, die anderen kennen mich nicht, weil ich bei Leuten, die mich nicht kennen, grundsätzlich davon ausgehe, dass die kein Interesse an mir haben und oder mich nicht mögen. Das heißt, ich brauche immer jemanden, der sich dazu in Anführungsstrichen herablässt, mit mir zu unterhalten, damit ich nicht alleine in der Ecke rumstehe. Und das liegt wiederum daran, um kurz einen Bogen zu spannen zu einer Sache, die ich unbedingt ansprechen wollte, zu der Erwartungshaltung, die ich auf andere Leute projiziere. Weil wenn ich in Gruppen bin von Fremden, dann finde ich, glaube ich, das Schlimmste, was für eine Erwartungshaltung die mir gegenüber haben könnten.
Ja, das fühle ich. Aber andererseits bin ich zum Beispiel so, wenn ich die Bezugsperson für jemanden bin, also es kommt ja auch mal vor irgendwie, dass ich vielleicht die Person bin, die alle kennt oder die irgendwie, wir waren letztes Jahr auf eine Hochzeit eingeladen und ich kannte nur den Bräutigam, aber mein Freund kannte niemanden. Das heißt, ich habe den halt als +1 mitgenommen, weil wir zu zweit eingeladen waren und ich war also quasi in dem Moment die Bezugsperson und ich bin sowas von high masking, wenn ich in solchen Situationen bin und ich weiß, dass ich darin wahnsinnig gut bin und das gibt... Also es klingt blöd, aber es gibt mir halt total Sicherheit zu sagen, ich kann diese Situation ganz gut bewältigen. Aber also ich kann zum Beispiel auch, ich habe kein Problem, auf eine Veranstaltung zu gehen, wo ich niemanden kenne. Ich meine, so dieses normale Problem, ich finde das unangenehm und so. Aber ich habe ein großes Selbstvertrauen, dass ich mit Masking, also jetzt nicht als ich und offene, lustige, keine Ahnung, Ich-Person, da durchkomme, sondern ich weiß, dass ich eine super gute Rolle spielen kann für 2-3 Stunden. Und wenn die Situation dann vorbei ist, dann ist auch gut. So, dann weiß ich habe das ganz gut hingekriegt. Also das krieg ich, kann auch Leute managen, die quasi an mich eine Erwartungshaltung dann haben, aber halt nicht auf Dauer irgendwie. Also ja.
Dazu habe ich 2 Fragen, ich finde es super interessant. Erstens, bist du danach sehr erschöpft durch das Masking? Und zweitens, würdest du von dir sagen, du kannst auf solchen Veranstaltungen so gut masken, dass du Leute dazu bringen kannst, dich mit dir unterhalten zu wollen und dich sympathisch zu finden?
Ja, also 2. Frage auf jeden Fall ja. Das ist ja, ich sage ja mal in der Therapie, das ist so ein bisschen meine Superkraft, ne, weil wir ja viel in der Angststörung darüber reden, welche Erwartungshaltung könnten soziale Gruppen haben, warum könnte man mich da nicht mögen und so, das ist ja immer auch so meine Angst. Aber ich weiß eigentlich, dass ich, wenn ich Personen quasi kopiere oder halt einfach so spiegele, die meisten Leute mögen mich eigentlich. Also das klingt jetzt irgendwie fast ein bisschen überheblich, aber es ist tatsächlich so, dass ich eine Person bin, die sehr wandelbar ist und gut Leute dazu bringen kann, sie zu mögen irgendwie. Aber es ist wahnsinnig anstrengend. Es ist, glaube ich, wie so ein Schauspieljob. Also ich glaube, es ist wie, als würdest du am Set von so einem Dreh sein, nur dass die anderen halt alle keine Statisten sind, sondern halt auch Schauspieler oder halt echte Leute oder whatever. Also es ist irgendwie super, es ist wirklich wie Arbeit so. Ja. Und ich bin dann halt auch immer froh, wenn es vorbei ist. Also ich merke dann immer, wenn ich in so einer Situation bin, bin ich sehr, sehr angespannt und dann setze ich mich ins Auto und muss erstmal so erstmal atmen, um quasi wieder so ein bisschen die Gesichtsmuskeln auch zu entspannen, weil das so wahnsinnig anstrengend ist. Aber so bin ich eigentlich durchs Leben gekommen. Ne? Also das und Alkohol war halt in meiner Jugend und in meinem jungen Erwachsenenalter meine Überlebensstrategie in jeglichen sozialen Situationen. Ja.
Ich finde das so spannend. Also ich meine, wir haben ja schon mal eine Folge über Masking gemacht und es ist klar, dass Masking super anstrengend ist, dass man es auf Dauer nicht aufrechterhalten kann, dass es auch die psychische Gesundheit beeinträchtigen kann und so weiter. Und trotzdem habe ich gerade gedacht, so krass, das würde ich auch gerne können. Also ich habe gerade so einen richtigen Neid verspürt, weil ich dachte so, wow, I wish I could. Dieses, dass du weißt, du kannst Menschen dazu bringen, dich zu mögen. Das ist ja auch was, das bringt dir was in Vorstellungsgesprächen, in Also wie sinnvoll und nützlich ist es denn, wenn man weiß, man kann auf Knopfdruck charmant sein und Menschen dazu bringen, einen zu mögen? Das bringt einem ja super, super viel. Mal abgesehen von den Nachteilen, obviously.
Das Problem ist, dass ich das nicht weiß. Also jetzt, wenn wir darüber reden, ich habe mir darüber natürlich Gedanken gemacht, dann weiß ich das, in Anführungsstrichen. Aber ich denke natürlich trotzdem vor den Situationen so, oh mein Gott, die werden mich alle hassen. Ich denke noch an meine mündliche Abschlussprüfung und so weiter. Wenn ich dann denke so, oh mein Gott, die werden mich alle hassen, die werden mich alle scheiße finden. Und auch, wie das klingt jetzt wahrscheinlich wieder überheblich, ich habe in meiner mündlichen Abschlussprüfung alle um den Finger gewickelt. Ich habe am Ende ein Jobangebot bekommen und so, weil ich auf Knopfdruck charmant sein kann und irgendwie süß. Also ich glaube, das ist halt auch viel dieses, ne, das Bild einer kleinen Frau, so, die muss ein bisschen süß sein und hahaha und alles ist lustig und so. Und das kann ich halt ganz gut aufrechterhalten.
Ich weiß zu 100%, was du meinst. Es ist ja auch deine Story. Das ist ja auch, warum deine Story und dein ganzer Kanal so ist, dass man denkt so, oh, geil, ich liebe alles so dran. Es ist so toll. Und jetzt hat sie sich einen Polunder gestrickt und freut sich darüber. Also nicht, dass ich jetzt sagen möchte, so, das bist nicht du oder so, das bist ja natürlich trotzdem du. Aber dass du halt einfach auch weißt, wie du wirkst und wie du dich nach außen präsentierst. Und dass ich, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß, dass es Masking ist, kann ich sagen, ja, es ist wirklich mega sympathisch. Es ist einfach mega sympathisch. Ich meine, ich mag dich auch unmaskiert, ne? Das weißt du ja. Ich
Muss man ja auch.
hoffe, dass ich sagen kann, dass ich dich unmaskiert oder zumindest mit weniger Maske auf jeden Fall auch kenne, und immer noch genauso lieb habe. Aber ich kann es nur bestätigen, ne? Du bist fucking charmant. Es ist einfach so.
Süß. Ja, was ist, also das Ding ist, ich finde auch Masking nicht so wahnsinnig anstrengend, wenn ich, also früher war ja Masking ein dauerhafter Prozess, ne? Also ob in sozialen Gruppen, auf der Arbeit, irgendwie, also wirklich 10, 12 Stunden am Tag war ich ja voll maskiert irgendwie oder zumindest halt so meine Version von maskiert. Und seit ich aber das quasi nur noch mache, wie wenn wir zu zweit auf eine Hochzeit eingeladen sind, wo wir keinen kennen, wenn ich auf ein Influencer-Event gehe, wenn ich das erste Mal zum Stricktreff gehe oder so, ich habe das Gefühl, das ist dann wirklich kurz wie so ein Job, so der dauert dann kurz. Und aber dieses Gefühl zu haben, dass es wieder vorbeigeht, ist halt auch irgendwie geil, finde ich, oder? Also hast du es auch?
Bei mir ist ja Masking ein bisschen anders als bei dir. Also ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, dass ich der Meinung bin, dass ich nicht besonders gut maskieren kann. Ich habe das Gefühl, dass meine Maske immer so halb verrutscht ist und man unten drunter immer mein zorniges Gesicht drunter durchschimmern sieht. Also ich, wenn ich in fremden Gruppen unterwegs bin, also ich sag, es gibt den Unterschied zwischen heute und früher. Früher war es so, dass ich halt grundsätzlich maskiert habe und maskieren hieß für mich eigentlich immer wegdrücken, wie ich mich eigentlich fühle. Viel freundlicher, lieber, sympathischer sein, als es sich für mich in dem Moment eigentlich normal oder richtig anfühlen würde. Unbedingt wollen, dass Leute mich mögen. Scheißegal, ob ich die sympathisch finde. Also so zu tun, als ob ich ein richtig lebensfroher, toller, lieber Mensch bin, der voll easygoing ist und mit dem man richtig viel Spaß machen kann. Früher vielleicht noch so ein Hauch in Richtung Cool Girl. Genau. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das zwar immer gemacht habe, aber dass ich einfach mega schlecht da drin war. Also ich habe jedenfalls nicht die Resonanz bekommen, die du irgendwie beschreibst, sondern ich hatte das Gefühl, und das ist. Ich hatte das Gefühl, dass Leute meine maskierte Version unsympathisch finden und dass Menschen mich eigentlich viel sympathischer finden, wenn ich unmaskiert bin. Aber um unmaskiert zu sein, müssen erstmal so ein paar Sachen passieren. Und die passieren halt nicht einfach, wenn ich zu einer Gartenfeier gehe mit komplett fremden Menschen. Dann sitze ich nicht da und erzähle von meinem Job oder Fanfiction oder reiß irgendeinen lauten Witz oder lache komplett natürlich oder sag, wenn ich irgendwas scheiße finde oder dass der Gartenstuhl unangenehm ist oder ich jetzt bitte reingehen will, weil ich das draußen sein hasse oder so. Weißt du, was ich meine? Genau. Aber an und für sich glaube ich, dass ich Leute eher. Nee, ich bin keine Person, die Leute von sich überhaupt überzeugen kann auf eine aktive Art und Weise, sondern ich stehe da, bin wie ich bin und Leute müssen auf mich zukommen. wenn sie der Meinung sind, ich glaube, die Person könnte sympathisch sein. Und das ist dann die Initialzündung, wie es ja auch bei uns beiden war.
Aber das ist halt so das Ding. Ich glaube, das ist, wie ich eigentlich von Natur aus auch bin. Also, dass ich eigentlich denke, so, ich halte mich erstmal im Hintergrund, beobachte so ein bisschen alles, finde erstmal alles scheiße und die anderen müssen mich eigentlich vom Gegenteil überzeugen. Aber in dieser Masking-Situation bin ich halt ganz anders. Dann gehe ich auch auf Leute zu oder, keine Ahnung, kennst du, wenn man mal so wen anstößt aus Versehen und dann entsteht daraus so ein total lockeres Gespräch und so. So, sowas, das funktioniert dann. Aber ich glaube, das ist halt so, das ist ja nichts, also das ist, ich finde das eine coole Superkraft irgendwie, aber das ist halt eigentlich Überlebensmodus, ne? Das hat ja nichts mit, so ich bin jetzt eine krasse Businessfrau und kann irgendwie mich gut verkaufen oder so zu tun, sondern das hat einfach, ich merke das ja gar nicht mal. Das ist ja nicht mal was ich ein- und ausschalten kann in solchen Situationen. Das sind ja für mich Extremsituationen, auf Hochzeiten gehen oder irgendwie in eine Zehnergruppe einfach zu gehen. Da könnte ich ja jetzt nicht hingehen und sagen, ach, will ich heute masken oder will ich heute nicht masken, sondern das ist halt immer so, so Schnips, Überlebensmodus an. Ich bin eine bubbly, lustige Person. Und sobald ich wieder im Auto sitze, frieren die Gesichtszüge ein. Ich habe Resting Bitch Face und denke mir so, boah, ich kann das alles nicht mehr. Und die Kellnerin war auch richtig gemein. So halt, also irgendwie.
Das ist ein Modus, den ich erreicht habe, wenn ich betrunken war früher. Oder zumindest einen, von dem ich meine, dass ich ihn erreicht habe. Wenn ich mein Denken halt einfach sozusagen ausgeschaltet habe, dann ist mir sowas passiert mit aus Versehen jemand reingerannt oder einen lustigen Witz gemacht und mit jemandem ins Gespräch gekommen. Das passiert bei mir unbetrunken, wie ich ja jetzt seit vielen Jahren schon bin, doch eher selten. Wenn es passiert, bin ich direkt so, was, da hat jemand mich irgendwie approached oder ich ihn und das war irgendwie eine sympathische, normale Begegnung und niemand denkt, dass die andere Person seltsam oder unfreundlich ist. Cool.
Wie ist das passiert? Wie kann ich das wiederholen?
Ich hatte es letztens, da war ich in Wien und habe in so einem Fitnessstudio trainiert, in so einem Fitnessstudio, wo halt auch viel KDK, also Powerlifting ist. Und ich habe gerade meine Hantel, also meine, ich habe Kreuzchen gemacht und meine Hantel beladen und habe gerade auf die eine Seite eine Scheibe gesteckt und so ein Typ, der auch trainiert hat, hat gerade seine abgebaut und bei mir einfach auf der anderen Seite auch eine Scheibe raufgemacht. Und ich habe so voll verwirrt geguckt und er so, ach, ich war einfach gerade dabei. Und ich habe dann so gelächelt und meinte so, ach, voll nett von dir, danke. Und ich habe die ganze Zeit noch an diese Begegnung gedacht, weil ich gerade dachte so, krass, du warst gar nicht weird oder doof, du warst einfach nur richtig nett und der hat was Nettes für dich gemacht. An dieser Begegnung war alles normal und schön. Und ich habe irgendwie das Gefühl, keine Ahnung, als ob mir das mit Fremden sehr selten passieren würde.
Voll. Aber ich habe lustigerweise, weil du gerade Alkohol gesagt hast, ich habe das Gefühl, ich merke das immer mehr, ich bin jetzt fast zwei Jahre nüchtern und habe ja vorher in jeder sozialen Situation bis zur Unkenntlichkeit getrunken und ich merke das immer mehr, dass ich unmaskiert eigentlich genauso bin, wie ich betrunken war. Also dieses, ich finde das so ein geiles Gefühl irgendwie, dass wenn ich mich in der Gruppe wohlfühle, dass ich dieses betrunkene Gefühl, was ich so gut fand, was ich so unbedingt erreichen wollte, also lustig sein, irgendwie Quatsch erzählen und alle finden es irgendwie lustig und hahaha und irgendwie, weißt du, dass ich diesen Zustand mittlerweile in coolen sozialen Gruppen ganz natürlich erreichen kann, wenn ich es zulasse. Das ist richtig nice.
Ja, also ich finde aber, man muss auch irgendwie, also klar, es ist einerseits eine Entscheidung, die man selbst treffen muss, aber es muss auch die Umgebung, finde voll. Ich, irgendwie dafür sein. Es ist ja voll. Also es gibt bestimmt Menschen, die sind so, die können jeden von sich überzeugen oder in jeder Gruppe irgendwie brillieren, aber für mich muss halt irgendwie so eine Art, okay, Safe Space ist jetzt zu viel gesagt, aber schon ein sicheres Umfeld irgendwie gegeben sein. Und ja, also ich bin unmaskiert halt auch die, die irgendwie Quatsch redet und Witze macht und keine Ahnung. Und wenn ich maskiere, dann habe ich das Gefühl, ich bin die ganze Zeit darum bemüht, so beieinander wie möglich zu sein. Als ob ich irgendwie wie so ein Tank von Wasser wäre, der sich die ganze Zeit davon abhalten muss, überall hinzufließen. So, als ob ich mich die ganze Zeit zusammenhalten und ordentlich sein und nichts umwerfen und elegant sein und nett und I don't know, ist sehr weird. Und künstlich, glaube ich auch. Vielleicht wirklich auch auf Leute künstlich und kommt deswegen damit nicht so gut an.
Das ist halt so spannend, weil unser Masking, glaube ich, komplett unterschiedlich ist, weil dieses geordnet sein und irgendwie nicht so clumsy sein und sowas und keine dummen Sachen sagen, hat ja für mich nie funktioniert. Also mein Masking war ja, ist ja dieses lustig, bubbly. Also es war ja schon immer dieses, dass meine Maske ist ja eigentlich so wie ich, nur in einer sehr viel gesellschaftsfähigeren Version. Also ich glaube, dass Leute, die mich nicht gut kennen, das auch gar nicht gut auseinanderhalten können, weil ich immer auch, glaube ich, irgendwann dachte, dass wenn man halt einmal als diese Person wahrgenommen wird, halt die, ach ja, die ist immer so ein bisschen verpeilt und ach ja, die ist immer so ein bisschen daneben und so, dann ist das auch eine gute Maske, ne? Weil dann hast du auch nicht mehr viel zu verlieren. Und zum Beispiel ich in der Gruppe Banker oder so, würde ja überhaupt nicht klarkommen. Also da hätte ich hätte keine passende Maske für diese für dieses Ereignis irgendwie.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber deine Maske passt halt auch gut zu deinem Aussehen. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel, du hast ja dich selber gesagt, du wirkst süß, ne? Und das ist ja auch einfach so. Du trägst Latzhosen, du hast gerade ein super süßes Stirnband auf, du hast einen selbstgestrickten Pulli an. Du bist halt, ich finde immer, du bist wie so eine richtig cute Zeichentrickfigur irgendwie. Du bist einfach richtig, man sieht dich und denkt so, oh, schön. Und das ist natürlich nicht alles du, ne? Du kannst natürlich auch ganz andere Versionen sein, aber das ist, glaube ich, so diese Version, die du nach außen zeigst und die halt super gut zu deinem Aussehen passt. Und ich habe manchmal das Gefühl, mein Aussehen ist so, man sieht mich und denkt so, oh, die ist aber streng.
Überhaupt nicht. Finde ich überhaupt nicht.
Ich grübel ja wahrscheinlich auch seit 31 Jahren schon darüber nach, wie ich eigentlich auf andere Leute wirke und komme immer wieder zu anderen Schlüssen und eigentlich weiß ich es irgendwie gar nicht.
Jetzt, wo wir aber gerade darüber reden, möchte ich mal kurz ein anderes Fass aufmachen und zwar frage ich mich, also passt auf, Leute, wenn ihr diese Folge hört, dann sehen Charlotte und ich uns gerade just in diesem Moment, wenn ihr sie Freitag um 12 hört. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, wir treffen uns am Freitag und auf deinem Wettkampf. Das heißt, da sind andere Leute, da sind wir. Und wir haben uns vor einem Jahr schon mal gesehen. Da warst du, glaube ich, schon sehr maskiert, oder? Also an dem Tag, wo deine Lesung war vor einem Jahr. Kannst du gleich drauf antworten, aber ich möchte kurz einen Punkt machen. Und zwar frage ich mich halt in einer Gruppe von fremden Leuten, wo du aber ja reinpasst, weil das eine Powerlifting-Community ist. Ich, kein Plan von sehr wenig Plan von Powerlifting. Keine besonders starke Person, sondern wahrscheinlich werde ich in Latzhose kommen. Und
ich kann auch in Latzhose stark sein.
Ich finde das halt so eine spannende. Ja, ich lifte erstmal irgendwas in meiner geilen Latzhose. Ich glaube halt, dass das so ein richtiges Masking-Konglomerat wird von uns beiden in dieser Situation. Weil da sind Fremde, da sind Leute, keine Ahnung, von denen ich will, dass sie mich cool finden, glaube ich. Unter anderem halt du, von der ich will, dass du mich am allercoolsten findest. Aber von dir habe ich halt schon so oft anmaß, dass ich halt denke, ja, ist egal, es lohnt sich halt auch nicht mehr, irgendwie so zu tun, als ob. Also ich finde es irgendwie insgesamt eine spannende Situation.
Ja, 100%. Vor allem, weil du hast jetzt gerade gesagt, so, ich kenne dich ja schon unmaskiert und es stimmt auch, aber immer digital. Es ist am Ende doch einfach ein Unterschied, oder? Also klar, also ich habe dich vor einem Jahr gesehen und ich hatte nicht das Gefühl, so krass, wer ist diese Fremde, ne? Das war super vertraut, ne? Wir haben uns umarmt und ich dachte so, ja, das ist Lisa. Die kenne ich schon. Und das war nicht fremd oder so. Und trotzdem hätte ich mich jetzt nicht getraut, vor dir direkt irgendwie total albern zu sein oder komplett ich selbst zu sein. Es war trotzdem noch eine gewisse Distanz, einfach dadurch, dass die Situation so noch nie passiert ist. Und mein Gehirn, dieses, normalerweise bist du eine der Personen, wo ich mir am wenigsten Gedanken darüber mache, ob du jetzt denkst, dass ein Satz, den ich geschrieben habe, dumm sein könnte oder so. Oder dass du denkst, oh Gott, Lisa hält mich bestimmt für hässlich, blöd, unlustig, keine Ahnung was so. Bei dir mache ich mir wirklich fast gar keine Gedanken mehr. Manchmal schon, aber wirklich nur noch selten. Aber wenn ich dich in real life treffen würde, hätte ich, glaube ich, wäre das ein bisschen anders. Und ich glaube, ein bisschen wäre meine Angst auch da, was ist, wenn sie mich jetzt doch nicht mag?
Das Witzigste ist ja, dass auf deiner Lesung, also ich war letztes Jahr auf Charlottes Lesung und wir hatten super wenig Zeit eigentlich zusammen, ne? Weil irgendwie, ich war voll spät dran, weil ich irgendwie keinen Parkplatz gefunden habe, weil ich aber vorher die Route auch nicht eingegeben habe und so. Und dann bin ich da reingehasst und ich war mitten im Sommer, ich war mega schwitzig und dachte mir, boah, wenn ich Charlotte gleich sehe, ich will sie gar nicht umarmen und so. Und dann, also nicht, weil ich sie nicht umarmen will, sondern weil ich einfach so ein Schweißfleck war. Und aber da waren total viele Leute, die mich ja auch kannten und die dich von Social Media kannten und so. Und ich habe so viel Scheiße gelabert, weil ich glaube, ich war richtig roh an dem Abend, weil mich das so überwältigt hat mit Dopamin, dich zu sehen, diese ganzen Leute zu sehen, die ja auch total nette Sachen zu mir gesagt haben und die total nette Sachen über dich gesagt haben und ich total dieses Community-Gefühl hatte und mich richtig, richtig krass wohlgefühlt habe und mich, glaube ich, auch im Nachhinein meiner Meinung nach ein bisschen zu doll fallen lassen habe, weil als wir hinterher standen wir draußen mit noch so einer Gruppe Leute und ich habe eine Scheiße gelabert und im Auto saß ich hinterher und dachte so, okay, ciao. Das war jetzt ein bisschen zu wenig Maske für eine öffentliche Situation irgendwie.
0%. Ich kann mich an keine einzige Scheiße erinnern, die du gesagt haben sollst.
Ich weiß
es nicht mal mehr. Ich habe das Gefühl, nachdem ich davor ja schon öfter mit dir über das Thema Mensch und so gesprochen hatte, kamst du halt an und hast einfach alle um deinen Finger gewickelt.
Keine Ahnung. Ich habe hinterher auf jeden Fall im Auto gesessen und dachte so, weil mich das nämlich verwirrt, ne, weil ich immer denke, ja okay, Charlotte, das ist ja dann, ne, ist okay, dann kannst du halt sein, wie du bist und dann sind da irgendwie auch noch andere Leute und irgendwie ist mein Hirn dann so, Maske auf, nee, Maske runter, nee, Maske auf, nee, Maske runter, nee, ich weiß nicht. Und das ist halt das, was mich in größeren Gruppen halt verwirrt, wenn ich mehrere Leute mag, das ist das, was ich gerade meinte. Das ist das, was mich auf Feiern mega krass verwirrt, weil ich immer das Gefühl habe, ich brauche ja für unterschiedliche Leute auch unterschiedliche Masken, weil ich bin ja eigentlich nicht mal ein Maskenträger, sondern ein Chamäleon. So, jeder kriegt so eine perfekt auf sich zugeschnittene Persönlichkeit von mir präsentiert. Und wenn das aber mehrere Leute sind, die ich mag und am besten auch noch irgendwie in einer größeren Gruppe oder so, dann, wer soll ich dann sein? So, ich kann ja nicht alle Leute spiegeln. Ja, keine Ahnung.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Vielleicht um ein bisschen kurz zu dem Thema Wettkampf zu kommen, also keine Angst, nicht inhaltlich oder so, sondern das Thema Menschen. Ich habe nämlich zum Beispiel auch die Frage bekommen auf meinem zweiten Kanal, wie das für mich ist mit den vielen Sinneseindrücken und ob mich das nicht überwältigt und so. Und ich glaube, klar, das kann man jetzt auf so das Thema Lautstärke und sowas alles übertragen, aber ja auch auf Menschen. Also Menschen sind ja quasi eigentlich das, was so am meisten die Sinne überfordern kann, irgendwie würde ich jetzt mal so sagen.
Boah, stinken da Leute? Ja, ne? Bestimmt gibt es da so richtig stinkige, schweißige Käsefußleute.
Also das Gute ist, an dem Tag starten ja nur Frauen.
Okay, jetzt dann. Spaß.
Das heißt, das Problem ist jetzt erstmal stark minimierend. Ich kann mich beim letzten Wettkampf nicht dran erinnern, dass es doll gestunken hat. Also bei zwei Wettkämpfen, wo ich war, da stand die Luft. Das war wirklich richtig, richtig heftig. Da hatte ich das Gefühl, dass auch die Luftfeuchtigkeit bei 80% lag. Das ist wirklich schlimm. Bei meinem letzten Wettkampf war das aber nicht so. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es da ist, aber es ist halt... was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
Sorry.
Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ich glaube nicht, dass es dort stinken wird, aber wenn, dann entschuldige ich mich im Vorhinein schon mal. Aber an sich, die Sache ist, dies ist eher kein Wettkampf wie irgendwie ein Marathon oder so, wo man halt irgendwann richtig krass stinkt, sondern es ist ein Wettkampf, wo du ganz kurz mal was machen musst und meistens schwitzt man dabei gar nicht mal so krass. Also ein Powerlifting-Wettkampf ist gar nicht so anstrengend wie jetzt irgendwie alle anderen Wettkämpfe, die man sich vorstellen kann, wo man wirklich richtig über lange Zeit was machen muss.
Ja, die Leute werden ja auch frische Sachen anziehen und so. Weil das Ding ist, das sind ja halt Leute, die haben da teilweise wenig an und wer weiß wie. Also stinken in engen Räumen ist zum Beispiel für mich sensorisch nicht auszuhalten. Wenn so Fitnessstudios oder so, es gibt ja welche, die sind super gut belüftet und da hat man halt das Gefühl, ja okay, es ist einfach ganz normal hier. Mhm. Aber diese Muffbuden, wenn du da schon reinkommst und hast das Gefühl, atme ich schon nur so die Körperflüssigkeiten von anderen Leuten ein, ganz grauenhaft.
Ja, ist mit ein Grund, warum ich in Mainz nicht mehr gehen will. Da sind auch so viele Jugendliche jetzt in dieser pubertäre Schweiß. Ich halte es nicht aus. aber was ich eigentlich sagen wollte, genau, wegen Menschen. Und Events. Also für mich ist ein riesiger Unterschied, ich habe schon mal über das Thema Erwartungshaltung gesprochen, und das Thema, gibt es klare Regeln und einen Ablauf? Zum Beispiel, wenn ich auf einer Hochzeit bin, okay gut, da gibt es schon einen Ablauf, aber sagen wir, die Trauung ist jetzt vorbei und alle sind halt einfach nur.
Socialize.
Vielleicht und tanzen, aber alle sind halt einfach nur und es gibt jetzt keine Regeln, wenn jetzt nicht gerade irgendwie ein strenges Programm von Spielen oder so ausgepackt wird, sondern der Tagesordnungspunkt an, so und jetzt, der Tagesordnungspunkt ist dann so und jetzt habt ihr mal Spaß, liebe Kinder. Und das ist halt meine Horrorversion, dieses einfach nur sein, wie auf einer Party halt, ne? Keine Ahnung, was ich da machen soll. Das ist so meine größte Hürde, würde ich sagen, vor allem, wenn ich Leute nicht kenne. Beim Wettkampf gibt es ja ganz klare Regeln und eine ganz klare Erwartungshaltung an mich. Und das finde ich super. Ich weiß genau, was ich machen muss. Es ist nicht so, dass ich einfach nur rumstehe und hoffe, dass jemand mit mir redet. Sondern ich weiß ja, was ich machen muss. Ich muss zur Waage, dann muss ich mein Equipment testen lassen, dann muss ich mich aufwärmen und dann muss ich dreimal drei einen Lift machen. Also noch ordentlicher geht es ja eigentlich gar nicht. Und das ist halt für mich super gut. Was dann danach kommt, dann wird es schwierig.
Dann wird dann auch noch nicht gesocialized und so, oder?
Das ist halt so die Frage. Also in dem Sinne bin ich erstmal sehr froh, dass du da bist, dass du da meine Person sein kannst. Wobei ich ja auch andere Leute kenne. Also zum Beispiel mein Coach ist ja vor Ort und eine Freundin von mir ist auch vor Ort. Also die hilft da halt mit, weil sie in dem Verein, also Kerstin, wenn du das hier hörst, liebe Grüße, Kerstin, ich weiß, dass sie im Podcast hört. Die ist ja auch da, weil sie bei der Veranstaltung und der Organisation so mithilft. Das heißt, ich kenne schon Leute da, aber es ist jetzt nicht so, als gäbe es so ganz klare, weißt du, was ich meine? Und dann bin ich wieder überfordert. Ich bin immer überfordert, wenn es keine klaren Regeln gibt, was jetzt zu tun ist. Oder wenn ich eine Erwartungshaltung an mich gestellt wird. Zum Beispiel, wenn ich auf einer Party bin, könnte ich ja theoretisch sagen, ah, okay, ich habe jetzt keine Lust, auf jemanden zuzugehen. Ich setze mich jetzt einfach mal in den Sessel da hinten und lese ein Buch. Aber das kann ich ja nicht machen, weil ich weiß, die Erwartungshaltung an mich ist ja, dass ich Spaß habe. Mhm. Aber wie habe ich denn jetzt Spaß?
Deswegen muss man auf Partys immer gucken, ob es Haustiere gibt. Das war immer mein Standard, wenn es irgendwo ein Haustier gab, egal welches, war ich beim Haustier und habe da irgendwie gechillt, weil ich halt dachte, naja, da kann man dann halt auch mit Leuten drüber sprechen. Wenn jetzt jemand möchte, sich mit mir unterhalten möchte, dann kann ich sagen, ja, guck mal hier, die Katze, die ist richtig süß und so. Oder
ne? Das ist wieder was, woran man sich langhangeln kann.
Ja.
Ne? Man braucht was, wo man sich dran langhangeln kann.
Voll. Wobei, also zum Beispiel dieses Influencer-Event, von dem ich gerade gesprochen habe, da habe ich mehrere Male ganz alleine gesessen irgendwie, obwohl halt alle miteinander genetworked haben. Dafür geht man ja dahin und ich bin halt total kacke da drin. Ne? Ich gehe ja nicht einfach irgendwie zu irgendjemandem hin und sage so, hey, na, bist du nicht der und der Influencer? Wollen wir nicht mal was zusammen machen? So, das mache ich nicht, das fühle ich mich ganz schlimm bei. Da habe ich halt mehrere Male auf so einer Mauer einfach alleine gechillt und habe so die Leute beobachtet. Und es hat sich gar nicht weird angefühlt irgendwie. Also ich habe währenddessen super viel gestimmt, ne? Also ich hatte permanent eine Flasche Wasser. Ich glaube, wir haben auch schon mal im Podcast drüber geredet, dass ich das so dann so an mich an so einer Flasche festhalten einfach mein Stimming ist und irgendwie ich das Gefühl habe, so dass das Einzige, was mir Halt gibt. Aber so insgesamt hat sich das gar nicht komisch angefühlt in dieser Situation. Und ich glaube, auf einer Party würde ich das mittlerweile auch sogar schaffen, mich mal ein bisschen rauszuziehen und mal so von außen die Leute zu beobachten. Das war früher mein größter Albtraum, weil ich halt immer dachte, wenn man alleine irgendwo rumsteht, dann ist man einsam, niemand mag einen und alles ist furchtbar irgendwie. Man muss immer in der Mitte der ganzen Party stattfinden und am besten irgendwie auf dem Tisch tanzen mit fünf anderen, damit man cool ist und damit man wahrgenommen wird und so. Und ich glaube, das habe ich so ein bisschen abgelegt. Und auch für...
Ich glaube, es kommt auch noch mal ein bisschen aufs Setting drauf an. Was ich zum Beispiel super schwierig finde, ist, wenn es eine Gruppe ist, die zwar groß ist, wo aber trotzdem jede einzelne Person auffällt, die da ist. Zum Beispiel, man sitzt zusammen an einem Tisch oder so. Wenn du vor einem Tisch aufstehst, dann fällt es auf. Es ist dann irgendwie seltsam. Wenn du, also wenn sozusagen die Gruppe überschaubar ist, aber trotzdem jetzt nicht nur 3, 4 oder 5 Leute, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Weil dann habe ich das Gefühl, die Erwartungshaltung, die an mich gestellt wird, ist riesig.
Und das ist so cool, weil das ist was ich seit Wochen in der Therapie oder im Prinzip sind wir damit schon fertig. Aber ich habe auch immer gesagt, wenn du in der Gruppe am Tisch sitzt und dich entfernen willst, weil du vielleicht mal gerade einen Moment für dich brauchst oder so oder aufs Klo musst oder selbst wenn du Raging Durchfall kriegst oder so, dass ich immer gesagt habe, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, dass ich in der Gruppe sitze und ich möchte aufstehen, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Und mein Therapeut so, aber warum denn? Sie sind doch eine erwachsene Person, sie können doch hingehen, wo sie wollen. Und ich so, nein, das kann ich nicht, weil da werden mich ja andere für judgen und so. Und dann haben wir das in der Therapie geübt und spannenderweise hatte ich danach, direkt 2, 3 Wochen danach, nachdem wir das immer wieder geübt haben, das klingt so, also das ist so, wie es klingt, nämlich er saß da, hat sich imaginär mit sich selbst unterhalten und ich musste einfach aufstehen und weggehen, rausgehen und wieder reinkommen und mich einfach wieder hinsetzen. So war das in der Therapie.
Ja.
Und ich hatte dann ein Event und ich konnte das da üben. Da waren irgendwie 12, 13 Leute. Und ich bin einfach immer wieder aufgestanden, habe nichts gesagt, bin einfach weggegangen, bin einfach wiedergekommen. Und ich glaube, dass wir denken, dass es den meisten Leuten nicht egal wäre, aber es ist den Leuten kackegal, was du machst. Außer wenn man jetzt, wenn man jetzt zu dritt ist oder so und du einfach aufstehst und weggehst. Ja, gebe ich dir recht, ist ein bisschen weird, sollte man vielleicht ein bisschen Kontext geben. Aber umso größer die Gruppe ist, umso einfacher kannst du dich einfach verpissen.
Ja, ich finde, es gibt Leute, denen ist es kackegal, es gibt Leute, denen ist es nicht kackegal.
Ja.
Also ich finde, es, wenn wir über solche Themen reden, finde ich, klingt es so, als ob das immer alles nur komplett in unserem Kopf stattfinden würde und als ob das alles immer nur unser eigenes Ding wäre. Aber ich habe ja von Leuten auch schon oft gespiegelt bekommen, dass bestimmte Sachen irgendwie komisch sind oder nicht gehen oder warum guckst du denn so, warum machst du dieses nicht, warum machst du jenes nicht, ach, wo warst du denn gerade und so.
Ja. Also,
das, ja, schon. Also auf jeden Fall.
Okay, ich bin ja nicht so super oft in sozialen Situationen, deswegen habe ich vielleicht wenig Situationen, wo ich es üben konnte.
Ja.
Aber die meisten Situationen, die ich jetzt seitdem hatte, waren irgendwie immer so, dass es, oder man steht kurz auf und sagt, ich muss mir mal kurz die Beine vertreten oder so. Selbst das ist ja eigentlich nicht so richtig weird.
Also, nee, eigentlich nicht. Weißt du, was ich auch ganz schwierig finde? Den Zeitpunkt zu finden, wo man gehen kann, ohne dass es weird ist.
Horror.
Und dann auch diesen Moment abzupassen, wo vielleicht jetzt nicht Leute so krass im Gespräch vertieft sind, also so irgendwie sagen zu können, so, jo, ich gehe jetzt, tschüssi.
Mhm.
Das ist für mich wie mich bei der Arbeit krank melden oder, keine Ahnung, zum Arzt zu gehen. Schrecklich. Aber ich weiß, danach wird die Erleichterung riesengroß sein.
Vor allem, ich mache das einfach nie, ne? Ich vermeide diese Situation so lange, wie es geht. Und ich war immer auf jeder Party diejenige, die am längsten geblieben ist. Nicht, weil ich so gerne feiern gehe, sondern weil ich halt immer, gerade in so richtig großen Gruppen, ist es, finde ich, auch noch mal fast ein bisschen schwieriger, weil man nie so richtig weiß, mit wem muss ich jetzt Tschüss sagen?
Ja.
Muss ich jetzt irgendwie noch zu der Person hingehen und sagen, dass ich gehe? Muss ich auf den Tisch klopfen und irgendwie ganz laut verkünden, dass ich jetzt gehe, kann ich einfach gehen.
Ja.
Also ganz, ganz weird. Das ist auch, ich habe ja nicht mehr die Erlaubnis, ich darf zum Beispiel, was den Wettkampf angeht, wo ich ja dann hinkomme, ich darf ja nicht mehr googeln. Ich habe ja früher wahnsinnig viel gegoogelt, wo kann ich parken, wie sieht das da aus, wie, ne, also so dieses Angststörungsverhalten. Und ich darf das nicht mehr, aber das Einzige, worüber ich nachgedacht habe, ist, wie gehe ich denn? Weil ich kenne ja eigentlich nur dich, aber vielleicht lerne ich da Leute neu kennen und also vielleicht ist das eine größere Gruppe und ich dachte so, okay, ich muss schon mal vorher so einen Exit-Plan haben, wie ich gehe. Das ist ganz weird.
Aber ist das, also ich verstehe den Zusammenhang mit der Angststörung, aber weil du jetzt sagst, du darfst gar nicht googeln, also inwiefern anders? Es wirkt für mich irgendwie sehr radikal, dass du gar nicht mehr googeln kannst. Also ich verstehe sozusagen, wenn du zu obsessiv wirst oder wenn du dir zu viele Gedanken machst, dass es dir einen Leidensdruck auslöst oder du vielleicht gar nicht mehr hingehst. Aber dich gar nicht mehr vorbereiten zu dürfen, wirkt auch recht radikal. Ist das, was ich meine?
Ich verstehe voll, was du
meinst.
Kann ja
auch von Nachteil sein.
Ich verstehe voll, was du meinst. Also was ich zum Beispiel mache, ist zum Beispiel gucken, wie lange brauche ich da hin und wo kann ich da parken. So, das geht schon, aber ich habe früher halt mir bei Google Earth den kompletten Parkplatz angeguckt, jede Ecke, wo werde ich da potenziell parken. Meinst du, da vorne werden Ordner stehen, die einen dann einweisen oder muss ich da alleine reinfahren, muss ich ein Parkticket ziehen, wie kann ich das bezahlen, habe ich genug Bargeld? Also wirklich alle möglichen Situationen und alle Horrorszenarien eigentlich, komplett durchgeplant, immer alles dabei gehabt. Ich bin teilweise zu einem 3-Stunden-Veranstaltung bin ich mit einem riesigen Rucksack hingefahren, weil ich dachte, was ist, wenn ich Durst habe? Was ist, wenn da kein Klopapier auf dem Klo ist? Was ist, wenn, also diese ganzen Sachen, ne? Karte zahlen? Kann man da, also solche Sachen google ich und wenn ich das nicht weiß, dann zermürbt mich das so sehr. Also zum Beispiel, wenn ich in ein Café gehen will und nicht rausfinden kann, ob man damit Karte zahlen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann nicht hingehe, 99%.
Okay, verstehe.
Sowas, ne? Und dann mache ich mir halt vorher Gedanken. Und wenn ich jetzt diese Halle zum Beispiel googeln würde und würde sehen, es gibt 3 Eingänge, dann könnte ich jetzt schon nicht mehr schlafen, weil ich nicht wüsste, okay, an welchem Eingang parke ich dann und wo kann ich dann reingehen und wo ist dann vielleicht Charlotte und finde ich das dann und sowas halt, ne? Es ist meistens löst sich das vor Ort super schnell. Meistens kann man irgendwie jemanden ansprechen und fragen, was halt auch wieder ein Problem ist. Und dann wird einem super schnell geholfen und man findet irgendwie schon alles. Aber dieses Obsessive, ich kann halt nur minimal Recherche oder obsessive Recherche.
Ja, das verstehe ich. Zum Thema Fragen stellen wollte ich noch was sagen. Und zwar, Fragen stellen ist in meinem Leben eine der größten Schwierigkeiten überhaupt. Weil ich habe das Gefühl, also mein Naturell wäre, dass ich am liebsten jede Person komplett bis ins letzte Detail über Sachen ausfragen würde. Das wäre für mich das Allerangenehmste. Sei es zu irgendwelchen Geschichten, die ich höre, zur Persönlichkeit, zu irgendwelchen Abläufen, zu allem. Ich finde nicht alles interessant, aber wenn ich was interessant finde oder wenn ich irgendwas brauche oder möchte oder neugierig bin, dann würde ich gerne 1000 Fragen stellen. Ich habe aber festgestellt, dass viele Menschen Fragen stellen komisch finden. Oder dass ich das Gefühl habe, dass ich seltsam wirke, wenn ich eine Frage stelle. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich eine Frage stelle, wirke ich kindlich. Ich weiß nicht, ob ich mir das selber einbilde. Ich habe ja sowieso ein Problem damit, dass ich immer denke, ich wäre ein Kind und alle anderen sind erwachsen. Aber wenn ich jemandem eine Frage stelle, denke ich, warum weiß die Person das und ich weiß es nicht und ich bin jetzt so klein, dass ich diese Frage stellen muss. Und wenn die Person dann auch noch komisch reagiert, dann habe ich das Gefühl, dass ich ein Loch auftun muss und ich möchte verschluckt werden.
Auch da habe ich halt wieder komplett andere Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, dass Fragen stellen einem als Kind schon aberzogen wird. Also ich war auch ein Warum-Kind und ich war ein Warum ist es so und wie funktioniert das und warum hast du das gemacht und warum hast du das gesagt und was heißt das? Dieses Kind war ich und das ist halt wahnsinnig nervig für Eltern und für alle anderen Leute, glaube ich. Und wann ich das wieder gelernt habe, war in meiner Vertriebsausbildung in Anführungsstrichen, weil ich da gelernt habe, erstens, Leute reden wahnsinnig gerne über sich selber. Du kannst im Prinzip einen ganzen Abend damit verbringen, einer anderen Person immer wieder Fragen zu stellen. Die wird am nächsten Tag sagen, du warst der sympathischste Mensch auf der Party und das funktioniert. Also die Person weiß nichts über dich, weil du nichts gesagt hast, sondern immer nur nachgefragt hast. Und Personen, zumindest im beruflichen Kontext, hatte ich halt immer das Gefühl, Leute beantworten mir wahnsinnig gerne Fragen im Sinne von, die fühlen sich dann halt auch gut. Und ist ja bei mir selber auch so, wenn mich jemand fragt, hey du, wie funktioniert das? Dann fühle ich mich ja gut, wenn ich das beantworten kann und jemandem quasi helfen kann. Und wenn, ja, ey, ich rede auch voll, wir haben einen Podcast, ich rede auch voll gerne über mich selbst. Und umso mehr Fragen auch so zum Beispiel aus der Community kommen oder so und umso mehr ich, das klingt dumm, aber umso mehr ich über mich selbst reden kann, ja umso besser, oder? Also weil da habe ich ja irgendwie immer eine Antwort drauf auf diese Fragen des Lebens. Und seitdem ist es ein bisschen einfacher für mich geworden, Fragen zu stellen, wobei ich ganz oft dann im Nachhinein zurückrudere und sage so, nee, brauchst du nicht beantworten, weil ich teilweise viel zu private Fragen stelle, weil ich teilweise total aus dem Kontext Fragen stellen. Irgendwer erzählt mir gerade, dass seine Oma gestorben ist und ich so, sag mal, hast du das dritte Ohrloch da schon immer? Also irgendwie so, halt total Banane irgendwie. Also ich habe da noch nicht so richtig den Weg gefunden, das gesellschaftlich akzeptiert zu machen, aber ich habe das Gefühl, dass Fragen stellen eigentlich gut ist. Aber zum Beispiel würde ich auch, frage ich total ungern nach dem Weg oder nach einem Taschentuch oder so. Horror. Sowas dann nicht. Oder wo ist das Klo? Das ist meine absolute Horrorfrage, wenn ich irgendwo bin und nicht weiß, wo das Klo ist. Keine Ahnung.
Ja, also irgendwie, ich habe das Gefühl, dass Leute mir nicht so gerne Fragen beantworten. Also es kommt natürlich immer drauf an, ne, wenn ich jetzt, also es kommt wirklich auf die Person drauf an. Manche Leute reden tatsächlich gerne über sich selbst. Aber wenn ich jetzt so Fragen stelle, irgendwie, ich habe das Gefühl, wenn ich Fragen zu Abläufen stelle oder wie was funktioniert oder wo was ist oder so. Oder auch wenn ich frage, was meinst du damit oder was heißt das? Ich habe das Gefühl, vor allem diese Frage nehmen viele Leute als offensive wahr, weil sie der Meinung sind, dass ich durch die Blume an denen was kritisieren möchte. Und das möchte ich nicht, sondern ich möchte wirklich eigentlich nur wissen, was heißt das genau. Und ich fühle mich jedes Mal schlecht, wenn ich es frage. Also inzwischen, weil ich halt weiß, wie Leute darauf reagieren. Und eigentlich denke ich mir so, aber wie kann ich denn die Frage so stellen, dass die andere Person weiß, ich bin einfach nur neugierig und möchte sie nicht kritisieren. Warum hast du das so gemacht? Das ist so eine Frage, wo die andere Person oft direkt in eine Verteidigungshaltung geht. Oder ich habe oft das Gefühl, dass Leute mir Fragen beantworten, die ich eigentlich nicht gestellt habe. Dass es für mich wahnsinnig schwierig ist, so eine ganz klare Kommunikation zu bekommen, wo nicht irgendwie so rumgewurschtelt wird die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, viel von Kommunikation ist so richtig viel Rumwurschtelei.
Ja, das, aber ich glaube, das liegt halt vor allem daran, dass Leute das nicht beantworten können. Also vor allem bei, wie meinst du das? Die haben dann vielleicht einmal was gesagt und wissen im nächsten Moment irgendwie schon selber nicht mehr, was sie gesagt haben. Oder zu sagen, warum hast du das so gemacht? Ja, weil man das halt so macht, ist ja irgendwie keine gute Antwort. Also, I don't know, ich denke dann halt immer, dass Leute, ich kann das jetzt gerade nicht so richtig, der Gedanke ist irgendwo hier hinten, aber der ist noch nicht so, der ist noch im Nebel.
Aber also ich weiß, dass ich mich zum Beispiel mit Tobi ganz, ganz, ganz oft in die Haare kriege, weil wir darüber diskutieren, wie etwas gesagt wurde oder wie das gemeint sein könnte oder wie die Bedeutung von bestimmten Wörtern ist oder warum hast du das jetzt exakt auf die und die Art und Weise gesagt. Das ist wirklich häufiger Teil von unseren Streits, ist das.
Von dir ausgehend oder von ihm?
Eigentlich immer von mir ausgehend. Okay. Und er sagt dann immer so, keine Ahnung, das war halt so, ich habe halt nicht drüber nachgedacht. Und ich sage, hä? Und dann sage ich, wie kann man nicht darüber nachdenken? Wenn du nicht drüber nachdenkst, was du sagst, dann könntest du ja auch sagen, Pille-Palle, Bulli-Bu, der Hund ist blau. Das passiert dir ja auch nicht. Irgendwas musst du ja schon dabei denken, wenn du was sagst. Und so bin ich dann. Ich bin dann halt manchmal wie so ein Piranha, der nicht loslässt und sagt, gib mir Bedeutung.
Okay, da bist du bei mir auf jeden Fall
auch nicht die angenehmste
eigentlich. Ganz an der falschen Adresse, weil ich ungefähr über 99% der Dinge, die ich so sage, einfach nicht nachdenke.
Ja. Naja.
Ich hatte aber gerade noch irgendwas, was ich jetzt so ein bisschen verloren habe. Aber ich wollte noch ein anderes Thema in Bezug auf Menschengruppen anschneiden, und zwar riesige Menschengruppen. Wie fühlen sich riesige Menschengruppen für dich an? So
schlimm.
Demos,
also,
Konzerte.
Klar, es ist natürlich, schlimm. Also es kommt, also es gibt halt bestimmte Abstufungen. Das Schlimmste ist für mich eine touristische Gruppe. Alle bewegen sich super langsam. Es ist ganz eng. Ich kann mich nicht richtig fortbewegen. Die Menschen fühlen sich an wie eine Zwangsjacke um mich herum. Alle gucken irgendwas an. Und ich komme nicht raus. Das ist so mein absoluter Albtraum. I-Tüpfelchen, es ist heiß.
Ich wollte gerade sagen Weihnachtsmarkt, aber da ist es nicht heiß. Aber da, weil da ist es ja auch so, dass da voll viele Leute irgendwie so rumwabern und man irgendwie das Gefühl hat, man kommt nicht weiter.
Rumwabern, ja, genau das. Ich mag das zum Beispiel auch gar nicht, mit einer Gruppe irgendwo hinzulaufen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und alle gehen dann auch irgendwie total langsam und das fühlt sich für mich anstrengender an, als wenn ich die Strecke alleine 3-mal laufen würde. Das ist richtig krass.
Das passiert mir halt nie. Manchmal sagst du so Sachen und ich denke so, ich bin, glaube ich, die letzten, also seit ich aus der Schule raus bin, bin ich nie wieder mit einer Gruppe von mehr als einer Person.
Das passiert mir jetzt
Person
auch nicht andauern, aber ich habe jetzt zum Beispiel an die Hochzeit von meiner Mutter gedacht, wo wir in der Kirche dann in den Café gelaufen sind.
Ja.
Da habe ich jetzt gerade dran gedacht.
Stimmt schon.
Ist jetzt nicht so, als ob ich ständig mit irgendwelchen Kindergartengruppen unterwegs bin oder so.
Ein Händchen.
Konzerte finde ich nicht gut. Also ich war auch nicht auf vielen Konzerten in meinem Leben. Aber da kommt halt auch noch hinzu, also Konzerte sind natürlich besonders krass, aber alles, was eine Veranstaltung ist, ist für mich sowieso mal scheiße, weil ich nie was sehe. Also das fühlst du wahrscheinlich auch nach. Es ist für mich ja eigentlich komplett sinnlos und obsolet dahin zu gehen, weil ich immer nur den Kopf von anderen Menschen sehe. Es macht
im besten Fall
überhaupt
den Kopf.
Keinen Spaß.
Im besten Fall.
Und das ist ein Ding, also ich habe das Gefühl, es gibt so Ärgernisse im Leben, die nicht großartig thematisiert werden und wo man vielleicht nur so drüber lacht und wo ich denke, das versaut einfach alles. Sowas wie eine Damentoilette mit einer richtig, richtig langen Schlange. Da lacht man mal kurz darüber, aber für mich ist es halt so schlimm, dass ich denke, da kann ich dann nicht hingehen oder so. Mhm. Und so ist es halt für mich mit Konzerten oder so, wo ich denke, da kann ich nicht hingehen, ich sehe nichts. Ich gehe ja nicht auf ein Konzert, um nur zu hören.
Das kannst du auch zu Hause machen.
Ja. Und deswegen, also klein zu sein, vermiest einem sowieso schon sehr, sehr viel in der Hinsicht.
Das stimmt. Aber andererseits ist es auch praktisch, weil man ist, also ich habe das Gefühl, ich kann mich halt überall so durchwurmen.
Ja, das
Also ich
stimmt.
komme halt gut raus aus solchen Situationen. Wenn ich jetzt bei einem Konzert, also ich gehe nicht auf Konzerte, weil ich es einfach unangenehm finde, stehende Luft, laut,
Ja.
ich kann nicht selber tarieren, wie laut. Also man muss halt immer so, man muss sich fortbewegen, indem man sich an Menschen vorbeiquetscht. Alles insgesamt Horror. Aber wenn ich jetzt auf einem
Ja.
Konzert mich wiederfinden würde, ich kann halt immer ganz gut so als kleiner Mensch so, ach sorry, ja, hier, dies, das und so, und dann bin ich halt auch irgendwie schon wieder draußen.
Das ist ja auch gut, aber wenn dein einziger Vorteil daran, dass du klein bist auf dem Konzert, ist, dass du vom Konzert wieder weggehen kannst,
Ich
bringt es ja auch nicht so
ich habe eine
viel.
Angststörung. Für mich ist das das Einzige, was
Ja,
zählt.
klar. Aber wenn der Vorteil sozusagen bei etwas ist, dass du das dann hinter dir lassen kannst, dann ist es ja kein Vorteil, sondern einfach nur,
Ja, deswegen mache ich sowas ja
ja.
nicht.
Aber ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Also ja, Demonstrationen finde ich auch furchtbar. Alles auch, wo man sich so durchquetschen muss. Ich weiß noch, ich war einmal mit meinem Vater und meiner Schwester vor 400 Millionen Jahren am
Das ist
Brandenburger
lange.
Tor zu Silvester. Keine Ahnung, wer auf diese Idee kam. Es ist nicht empfehlenswert für alle Menschen. Also nicht nur für neurodivergente Menschen. Es ist für niemanden empfehlenswert. Ich weiß nicht, ob es außer Touris noch Menschen gibt, die das machen. Und das war, ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so in Panik darüber, wie eng und eingequetscht etwa. Also ich war halt auch noch ein Kind. Ne? Das heißt, ich war noch kleiner als jetzt. Ich war vielleicht, keine Ahnung, 1,20 Meter oder so. Und ich konnte mich nicht bewegen. Und es war nicht nur, es ist jetzt nicht so schön hier, sondern es war einfach, ich hatte jetzt keine Todesangst, aber ich hatte Panikgefühle. Es war ganz, ganz schlimm. Und das ist so top-notch, würde ich sagen. Das ist so ganz oben. Wenn es dann noch heiß gewesen wäre. Ja. Also Bewegungsfreiheit und wie nah andere Menschen mir sind, ist auch ein sehr, sehr großes Ding bei mir.
Voll. Wobei ich zum Beispiel sagen musste, was wie Demos. Also ich war früher super oft auf Demos und halt auch jetzt, ich war jetzt dieses Jahr auf 3 Demos mal wieder, so, wo ich dachte, das kann ich mir zutrauen und so. Und da merke ich halt, das kickt halt so Dopamin rein, dass ich das gar nicht merke in
Echt?
dem Moment. Und auch dann halt in diesen großen Gruppen mich halt. Ich habe das Gefühl, in großen Gruppen kann ich unsichtbar werden. Und das finde ich ein super angenehmes Gefühl. Ich dachte nämlich erst, dass das so super meine Angststörung triggern würde. Aber ich habe halt das Gefühl, ey, wo kann man so gut unsichtbar werden und sich eigentlich nicht wirklich daneben benehmen, als in Gruppen von 20.000 Menschen irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also ich habe das Gefühl, irgendwie,
Ja.
egal was ich
Ja, wo
mache,
kann man.
solange ich jetzt kein Megafon in die Hand nehme und irgendwas reingröle, gehe ich in der Masse unter irgendwie, finde ich voll angenehm.
Ja. Ich glaube, das Problem bei mir ist, dass ich das Gefühl habe, dass Menschen mir Energie saugen einfach. Die existieren einfach nur in meinem Sichtfeld und wie so ein Dementor saugen die einfach.
Ich glaube, so normal kann ich das halt verstehen. Also durch die Stadt laufen an einem Samstag oder so, danach kannst du mich halt einfach nur noch 3 Tage ablegen. Aber dieses Dopamin-Ding ist, glaube ich, das, ne? Dass dann so eine Demo kickt mir halt so dieses Gerechtigkeitsempfindens-Dopamin rein. So
Ja.
dass ich dann irgendwie davon so total fliegen kann.
Ja. Also dieses Dopamin habe ich ja zum Beispiel dann auf Wettkämpfen. Weil man sollte ja eigentlich meinen, dass das eine Veranstaltung ist, die für mich sehr überfordernd ist. Aber auf Wettkämpfen habe ich das Gefühl, ich fliege irgendwie. Also das ist so, da brauche ich nicht mal Active Noise Cancelling Kopfhörer. Also ich habe bei meinem letzten Wettkampf nicht eine Sekunde Kopfhörer getragen. Ich hab einfach vibriert. So, ich bin einfach geschwommen, geflogen, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber ich habe mich nie überfordert gefühlt. Manchmal habe ich ja auch das Gefühl, als ob in bestimmten Situationen meine ADHS dominieren würde über meinen Autismus. Und das sind auf jeden Fall so Veranstaltungen, wo das Dopamin so hoch ist und alles so geil sich anfühlt, bisschen auch wie bei der Lesung letztes Jahr, dass ich tatsächlich mal in der Lage bin, sensorische Reize, die normalerweise viel zu viel wären, einigermaßen wegblocken zu können. Ja. Wenn man das so sagen kann.
Macht ja auch Sinn. Also rein biologisch macht es ja auch Sinn. Jetzt fuck ich mal wieder seit langem mal wieder die Bio-Keule aus. Aber es ist ja so, dass wenn du, wenn das Dopamin reinkickt und ja auch die ganzen anderen Hormone und so, dann wird ja dein, dann sind ja deine Neurotransmitter auch vernünftig. Dann können die ja auch plötzlich Geräusche wegfiltern und so. Und deswegen ist es ja so krass, dass wenn wir so low sind und es uns eh schlecht geht und wir irgendwie in den Supermarkt müssen, wo morgens um 11 drei Leute sind, dass ich da die mit dem Einkaufswagen bewerfen möchte. Aber auch auf so einer Veranstaltung zum Beispiel, wo es laut ist, wo Leute sind, die einen vielleicht anfassen oder irgendwie was von einem wollen oder so. Ich fand es auf deiner Lesung halt so krass, wie du dich einfach noch mit jeder Person so unterhalten hast und Bücher signiert hast und so. Und sowas, das geht ja dann, weil dein Hirn ist ja dann funktional quasi. Ich glaube, das sind so die einzigen Zeiten, wo ADHSler irgendwie funktionieren können.
Ja, auf jeden Fall. Ja, als ob da einfach, es stimmt irgendwie so, als ob ich dann einfach funktioniere.
Als ob dann Neurotransmitter im Gehirn wären, Wahnsinn.
Das ist ja crazy.
Sowas können diese kleinen.
Wobei es jetzt fast so ein bisschen widersprüchlich zu dem ist, was ich gesagt habe. Aber es kommt ja auch ein bisschen darauf an, so Sensory Issues und so, ADHS, Autismus und so, es ist ja auch alles ein bisschen schwer voneinander zu trennen. Was ist jetzt was und so? Und ich habe jetzt gerade gesagt, die ADHS übernimmt. Aber das meine ich mit irgendwie auch, dass vielleicht, dass dieser Teil und das Thema Dopamin und sowas alles übernimmt und nicht dieser Teil von mir, der so mir fehlen die Worte.
Das ist ja
auch, es ist ein Gefühl irgendwie. Ich fühle zum Beispiel bei einem Wettkampf, klar, die klaren Regeln und so, die helfen mir sehr. Aber bei meinem letzten Wettkampf, da habe ich mich auch unterhalten mit Leuten. Und da war ich auch viel mehr ich selbst. Ja, ich fühle mich irgendwie, ich habe mich da mehr wie ich selbst gefühlt. Das ist ganz krass. Und zum Beispiel teilweise Personen, die ich da gesehen habe, sehe ich jetzt in meinem Gym, also in Berlin Strengths, und unterhalte mich nicht mit denen.
Also, ja, weil du halt dafür dann keine Löffel hast und da hattest du halt Löffel. Ja. Also es ist ja auch alles also immer wahnsinnig halt vereinfacht ausgedrückt, was wir hier reden. Wir machen hier keine wissenschaftliche Niederschrift.
Bitte zitiert uns nicht in der Hinsicht. Aber ja, ich habe viele Löffel bei einem Wettkampf, das trifft's auch.
Die gehen immer höher, krass. Auch mal geil.
Ja. Und dann gibt's einen Abfall.
Dann akute Löffellosigkeit. Ich freue mich wahnsinnig. Ich bin schon jetzt so richtig hyped. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich, wie gesagt, weil ich ja nicht googeln darf und so. Und weil ich ja überhaupt, ich war ja noch nie auf so einem Wettkampf und denke dann halt so, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, wie man sich da benimmt und was man da macht und was man sich mitnehmen, was man sich einpacken. Und als du mich dann letzte Woche gefragt hast, wie ist so dein Zeitplan? Und ich so, ey, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt einfach den kompletten Tag Zeit genommen, weil ich überhaupt nicht mal weiß, wie lange sowas dauert und so. Aber ich bin, bin total hyped. Aber es ist halt wieder so ein Event, wo ich, kennst du das, wenn du ein Event hast und danach keine Pläne machen kannst? Weil das da ist erst noch eine Sache. Und das ist halt das.
Klar.
Und mein Freund fragt mich immer so, ja, wollen wir dann und dann das und das machen? Ich so, ja, aber erstmal Freitag. Also erstmal bin ich ja in Kassel, ne? Ja, aber es geht ja um 3 Wochen später. Ja, ja, klar, aber ich bin ja dann, also ich bin ja dann in Kassel. Also wie soll ich das jetzt entscheiden?
Es weiß doch niemand, ob nach Kassel überhaupt jemals kommen wird oder existiert.
Ist echt so.
Aber ich freue mich voll, dass du dich freust, weil also für mich ist es ja sowieso das Geilste überhaupt, dass du kommst. Aber ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich denke, jetzt supportest du mich zum zweiten Mal bei einer Veranstaltung und ich war noch nie auf einer Veranstaltung von dir, wo ich dich supporten müsste und wo du dann im Vordergrund
weil
stehst.
Weil ich noch nie eine Veranstaltung hatte und weil ich es auch vermeide, wie, nee, mir fällt gerade jetzt keine gute Metapher ein, aber auf jeden Fall, also es, erstens gab es noch nie was und zweitens bin ich immer ein bisschen aufgeregter, wenn Leute dabei sind, die für mich irgendwo hinkommen. Ich, am liebsten würde ich Veranstaltungen machen, wo mich niemand kennt, aber das macht keinen Sinn, weil dann würde ja niemand kommen.
Ja.
Aber irgendwie denke ich dann immer, ich habe diese Horrorvorstellung, ich habe dieses Jahr eine Veranstaltung gar nicht so weit weg von meinem Geburtsort und ich denke dann immer, stell mal vor, da kommen Leute hin, die ich kenne, entweder von früher kenne oder meine Familie, dann habe ich nämlich immer das Gefühl, ich muss es noch besser machen als bei völlig fremden Leuten. Also, weil ich dann denke, ja, die Leute könnten mich ja theoretisch hinterher damit aufziehen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, auf der Bühne gepupst habe oder so. Und völlig fremde Leute kann ich halt auf Insta blockieren und fertig.
Das stimmt. Also das kann ich ja auch mit den Leuten, die man kennt und nicht kennt. Ich denke ja auch immer, mein Buch, Fremde ja, Leute aus meiner Familie, Leute, die ich kenne, eher nein. Wobei, ich hätte kein Problem, wenn du mein Buch liest, aber Leute, die mich von früher kennen,
Verstehe ich
weißt du?
total.
Was ganz anderes.
Ja, vor allem, ich habe halt, man darf ja beim Schreiben überhaupt nicht darüber nachdenken, wer das potenziell lesen
Nee.
könnte. Und ich habe
Das Schlimmste.
zweimal das Wort Schwiegereltern in irgendeinem Kontext benutzt, einfach nur so als Analogie für halt Leute, die man, weißt du, die man nicht jeden Tag sieht, aber die man irgendwie beeindrucken will, blablablu. Und mein Schwiegervater hat das Buch gelesen, natürlich. Er hat es auch jedem empfohlen. Es war ein bisschen, ich hoffe, der hört den Podcast nicht. Hi, hab dich lieb. Und der hat mir eine WhatsApp geschrieben und meinte so, hey, von welchen Schwiegereltern redest du eigentlich in dem Buch? Und ich so, oh mein Gott, nicht von euch. Es geht einfach nur so generell um Schwiegereltern, aber es ist halt so, wenn ich diese Sätze lese und müsste darüber nachdenken, ob das okay ist, wenn mein Schwiegerpapa das liest, dann würde ich das Buch einfach verbrennen und sagen, okay, ciao,
Ja,
das mache ich nicht.
eindeutig. Auf jeden Fall.
Haben wir das auch geklärt? Ja.
Ich freue mich irgendwie, dass du dich auf Freitag freust. Weil ich glaube, dadurch, dass du kommst, habe ich ganz große Angst, dass es für dich nicht schön sein könnte, dass du dich langweilst und dass ich dich enttäuschen könnte. Und dass es für dich dann vielleicht so, Alter, jetzt komme ich hier extra für Charlotte und Charlotte irgendwie. Sehe ich sie gar nicht so viel oder jetzt ist sie irgendwie voll abwesend oder so. Keine Ahnung, ich habe so eine Horrorvorstellung, irgendwie, dass du nachdenkst so, ja, das ist das letzte Mal, dass ich gekommen bin.
Das ist halt so lustig, weil ich dann parallel die Angst habe, dass du diese Angst hast und dass ich dann aber die ganze Zeit quasi so tun, in Anführungsstrichen, muss, als würde es mir richtig gut gefallen, damit du nicht das Gefühl, also es ist
Ja.
halt so diese Ping-Pong-Angst die ganze Zeit, ne? Und dann hast du
Ja.
Angst, dass ich eigentlich nur so
Ja.
tue und also es ist ja total Banane irgendwie. Und ich
Ja.
habe mich beim ersten Mal gefreut, als ich dich getroffen habe, auch wenn wir uns da irgendwie gefühlt nur so 5 Minuten kurz gesehen haben und auch immer nur mit anderen
Leider.
Leuten drumherum. Das wird dieses Mal wahrscheinlich auch nicht anders sein. Und ich bin irgendwie auf alles eingestellt und es geht mir ehrlich
Ich
gesagt,
möchte, dass es diesmal anders ist. Also ich
wir
möchte
gucken
auf jeden Fall mit dir danach
einfach.
Zeit verbringen. Ich möchte auf jeden Fall mit dir mehrere Fotos, Videos machen und ich möchte mit dir was essen gehen und ich möchte mit dir eine schöne Zeit haben.
Okay.
So. Das habe ich jetzt
Wenn das
gesagt.
aber
Alle haben es
nicht
gehört.
passt und wenn das alles anders läuft, dann ist
Ja.
es überhaupt nicht schlimm. Bei mir geht es halt, ich habe ja
Okay.
Anfang des Jahres in der Folge gesagt, ich möchte mehr erleben, ich möchte mehr rausgehen, ich möchte
Ja.
mehr Dopaminerlebnisse haben. Und das ist für mich halt eindeutig
Ja.
sowas, weil eigentlich habe ich ein bisschen Angst davor, aber irgendwie ist es halt 100% ein Dopaminerlebnis und ein, hey, fuck it, ich fahre einfach an einem Freitag mal nach Kassel und gucke mal mir einen Powerlifting-Wettkampf an, von dem ich keine Ahnung habe und wo ich. Ne? Also, das hängt ja auch damit zusammen. Also, ich komme zu
Ja.
99% für dich und 1% für die Experience.
Allein, dass du es ein Dopaminerlebnis nennst, nehme ich als sehr, sehr großes Kompliment.
Yay!
Ja. Aber vielleicht nochmal, wir hatten es vor ein paar Wochen mal angeteasert, glaube ich. Da war es aber noch nicht safe. Wir sehen uns ja nochmal dieses Jahr.
Ja.
Ja, in
In
Heilbronn.
Heilbronn. Die genauen Infos.
Wir müssen da genaue Infos, muss ich jetzt nicht geben. Ich wollte es nur einfach mal so reinstreuen, weil da werden wir auf jeden Fall Quality Time miteinander haben. Das ist
Da
definitiv
sind wir im
sicher.
selben Hotel.
Oh, ja,
Das wird der Wahnsinn.
genau. Ich hoffe ja irgendwie so auf eine Verbindungstür, wenn man immer sagen kann: Lisa, hallo!
Vor allem sind wir so eine Nacht im Hotel und meine Vorstellung ist schon so, dass wir so Brettspiele spielen und dass wir so, also so tausend Sachen und eine Podcast-Folge aufnehmen. So, also wir machen halt so gefühlt in 24 Stunden wahrscheinlich einfach, also ich stelle mir vor 80 Sachen. Wahrscheinlich machen wir nichts davon, sondern
Ja.
liegen Chips essend auf dem Bett. Auf meinem,
Ja,
weil.
ich stelle mir dann auch vor, wie wir dann so auf dem Bauch liegen, mit den Beinen wackeln, vielleicht ein bisschen Fanfiction lesen und so.
Ja, das machen wir alles nach unserer Veranstaltung, die wir da haben, wo wir beide
Haben wir
wahrscheinlich
schon richtig
komplett
Energie.
tot sind.
Ja.
Ja, also genau, weitere Infos
Ja.
folgen dazu, aber wenn ihr irgendwie in Heilbronn wohnt oder in der Nähe von Heilbronn, dürft ihr euch schon mal auf was freuen. Und
Ja.
ja, mehr sagen wir jetzt erstmal nicht, ne? Aber das ist ganz cool.
Nee. Stay tuned. Genau, ich glaube, dann sind wir auch durch für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr uns sehr gerne 5 Sterne auf Spotify geben oder eine kleine süße Bewertung auf Apple Podcast in Textform. Wir freuen uns, wenn ihr uns verlinkt, wenn ihr unseren Podcast teilt, repostet, verlinkt uns, habe ich schon gesagt. Genau, und wenn ihr uns noch mehr supporten möchtet, dann ist ein Steady-Abo the choice to be. Da gibt es auch geilen Zusatzcontent in Form von Bonus-Episoden. Wir haben letztens erst eine veröffentlicht, vor einer Woche, um genau zu sein, über das Thema, wie waren wir eigentlich so als Kinder? Das ist sehr lustig geworden. Also es geht ein bisschen um Düdel und Bibi Blocksberg und Wutanfälle als Kind und Schule. Und ich glaube, die macht wirklich Spaß. Also als ich sie geschnitten habe, habe ich sie sehr laut gelacht mehrmals.
Wir haben auch sehr viel positive Rückmeldungen dazu bekommen. Meine Schwester hat sie gehört und hat rückgemeldet, wie sie das alles so wahrgenommen hat.
Oh, voll schön. Ja, also die ist cool. Und wir haben natürlich noch andere coole Folgen. Wir haben, ja, also das Thema Influencerin sein, das Thema Fanfiction. Wir lieben es. Ihr liebt's. Also wir kriegen auch immer wieder die Rückmeldung von Leuten so, hey, ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann habe ich es mal angefangen und ihr habt mich voll geinfluenced. Das ist ja das Beste der Welt. Ja, ist es. und die Folge ist auch sehr, sehr cool geworden. Da haben wir, glaube ich, fast 2 Stunden
übelst lange gesprochen. Aber die ist auch nicht langweilig, sondern die zieht sich halt einfach durch.
Kein bisschen. Die macht richtig Spaß. Es war eine richtige Dopamin-Folge. Also wir waren auch beide richtig aufgeregt und schwitzig dabei.
Ja, das stimmt.
Genau. Wir haben eine Folge zum Thema Finanzen. Wir haben eine Folge zum Thema, wollen wir eigentlich mal Kinder haben? Wir haben eine Folge zum Thema Essstörung und Angststörung, also jeweils von uns beiden, auch zum Thema bisheriges Liebesleben. Genau, also es ist viel Stuff dabei. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns ein Steady-Abo dalasst. Wir haben, genau, das ist halt unsere Hauptunterstützung aktuell noch. Ihr merkt es ja, wir haben keine Werbung oder so, deswegen ist das super, super cool. Und wenn ihr aber nur was Einmaliges geben wollt, gibt es auch PayPal. Alles in den Shownotes verlinkt.
Genau.
Und was noch ein Support wäre, kauft Lisas Buch, wenn ihr es noch nicht gekauft
habt. Und kauft auch bald Charlottes Buch. Es ist alles in den Shownotes verlinkt, was wir jemals rausgebracht und gemacht haben. Also glotzt es euch an, wenn ihr mehr von uns hören, sehen, fühlen, riechen wollt.
Schmecken.
Jo. Aber genau.
Inhalieren.
Das ist doch der perfekte Sammelbegriff für alles, was ihr tun könnt. Und ja, ich fand es eine coole Folge. Also ich habe ein bisschen geschwitzt jetzt bei der Folge. Das ist immer ein gutes Zeichen.
Ich auch. Ja, ich auch.
Das ist immer unser Qualitätsmerkmal für eine Folge.
Ja. Sonst könnt ihr uns auch schreiben. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Ihr könnt uns bei Insta schreiben. Ihr könnt uns bei Insta abonnieren. Entweder unseren Podcast-Kanal. Das ist neurodivergenz.podcast oder Lisa at theunormalbrain oder ich at charlottchen mit Doppel-A.
Genau. Und schreiben könnt ihr uns jederzeit entweder dort oder an unsere E-Mail-Adresse podcast@neurodiverdings.de. Ja.
Das ist jedes Mal verwirrend. Juti, dann hören wir uns, sehen wir uns demnächst.
Wir sehen uns am Freitag, aber die anderen sehen wir demnächst. Tschüss.